Ja, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum letzten Abend hier im Kepler Salon in der Reihe, die wir zusammengestellt haben zu Designland. Wir haben als Gast Rolf Fehlbaum hier. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Allein schon das. Danke. Ein großes Vergnügen, jemanden wie ihn zum Abschluss einer Reihe zu haben, die wir, ja, ich sage das für die, die jetzt heute Nachmittag nicht da waren oder bei einem der früheren Abende, die wir zusammengestellt haben als eine Art Referenz auf das große Designereignis hier in Linz in der Geschichte 1980, das Forum Design, an dem Sie, jetzt weiß ich gar nicht, Sie waren da oder Sie?
Nein.
Damals nicht, aber wir haben oft über Herrn Fehlbaums auch Verehrung für Christopher Alexander und für die ganze Konstellation hier gesprochen. Aber das war eigentlich jetzt nicht der direkte Anlass, sondern im Rahmen dieser Abende, die eine Brücke schlagen sollen, von 1980 zu heute, ist das jetzt nach den Gesprächen mit Volker Albus zuerst und mit Geis Backer, dann ist das jetzt der dritte Abend und er ist dem Thema gutes Geschäft, gutes Design und was dazwischen sich abspielen könnte, gewidmet. Ich bin heute Abend als Intendant von Linz und Neun Gastgeber, zusammen mit Walter Bettens, der Herausgeber ist der Zeitschrift Stern. Und die Regel für die, die zum ersten Mal da sind, es gibt einen Input seitens unseres Gastes und dieser Input wird mit Bildern begleitet heute Abend und danach möchten wir so rasch als möglich in ein direktes Gespräch kommen. Das heißt, zuerst vielleicht mit zwei, drei Fragen von uns, aber dann möglichst rasch auch mit Ihnen. Herr Fehlbaum ist Verwaltungsratspräsident und Inhaber zusammen mit seinem Bruder von Mitra. Er ist lange Zeit im operativen Geschäft der gewesen, der diese Firma, ein Familienunternehmen, seit den 80er Jahren zu dem gemacht hat, was sie heute ist, einer der führenden Unternehmen, die eine sehr spezielle Art des Umgangs mit Design haben, nicht nur innerhalb dessen, was ihre Produktewelt betrifft, sondern auch in der Firma selbst, Design wirklich auch als Kultur gelebt. Und ich darf Sie nun bitten, Ihren ersten Teil zu bestreiten, Good Design is Good Business, mit Fragezeichen, ohne Fragezeichen, das werden wir erfahren. Und auch ich freue mich sehr, dass wir mit diesem letzten Abend einen so guten und stimmigen Schlusspunkt setzen können.
Dankeschön. Der Titel, den haben Sie vorgegeben. Also ich sage nicht, Good Design is Good Business. Ja, überhaupt nicht. Aber Sie wollten das mal wahrscheinlich
getestet haben.
Okay. Also der Satz stammt ja von Thomas Watson Jr., dem Präsident von IBM, der eigentlich IBM zu dem gemacht hat, was IBM jedenfalls einmal war, so seit den 50er Jahren bis in die 70er Jahre. Und Watson hat Eames engagiert, hat Saarinen engagiert, Elliot Noyce. Und also in dem Sinn wusste er schon, wovon er redet. Aber ich glaube, das sind so diese Sprüche, die man mal irgendwie macht. Und die werden hauptsächlich von den Designern aufgenommen. Die hören das nämlich gerne. Und so eigentlich, so genau, viel sagt der Satz nicht. Aber ich habe ihn zum Anlass genommen, ein paar Überlegungen zu machen. Die Bilder übrigens, die ablaufen, haben überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich jeweils sage. Sie sind mehr so atmosphärisch oder wenn Sie sich langweilen oder so, dann kann man mal da rausschauen. Sie haben alles etwas mit dem zu tun, mit dem ich täglich zu tun habe. Aber Sie haben keinen direkten Bezug zu dem. Ist auch keine Logik eigentlich in der Verbindung. Und auch in den, was ich jetzt mal etwas hochtrabend Thesen nenne, auch diese Thesen sind also weder vollständig noch irgendwie in einem logischen Ablauf, sondern es sind einfach so ein paar Sachen, die mir in Sinn gekommen sind und die jetzt mehr so zu dienen sollen, dass wir nachher diskutieren können. Und ich fange mal eben an mit diesem Good Design is Good Business Und das gilt natürlich überhaupt nur, wenn alles andere stimmt. Denn das wäre ja zu schön, wenn man sich einfach den schönen Dingen widmen könnte und erst noch gut dafür honoriert wird. Also so einfach ist es nicht, aber natürlich kann gutes Design, besonders weil es so erstaunlich viel Ungestaltetes gibt, für eine gewisse Differenz sorgen. Und im Wirtschaftlichen wird bekanntlich nur die Differenz honoriert, aber auch Kitsch ist Good Business und es gibt viele, viele Arten, Good Business zu machen, und Design ist sicher nicht die einzige. Und sagen wir, in unserem Feld, jetzt, ich rede jetzt vom Möbelfeld, ist eigentlich nur einer, ich meine, das sind wir alles kleine Fische, der einzige richtige Gigant ist IKEA. Das ist wirklich gut, das ist Good Business, es ist Good Design. Es hat ja ein manchmal etwas, aber es jedenfalls ist es nicht so eindeutig. Und sogar in einer Zeit wie jetzt, wo es ja nicht eine Krise ist, sogar manchmal so, dass aufgrund eines Missverständnisses, dass man denkt, ja, Design ist schön, aber teuer, was nicht, absolut nicht die Idee des Designs ist, aber was sich aufgrund von vielen falschen Designorientierungen so etwas eingebürgert hat, wird man sogar gegebenenfalls gestraft. Jedenfalls unsere Vitra. Wir sind also in der Krise genauso runtergegangen wie alle anderen. Also Design ist jedenfalls kein, also gut, Design ist angenommen, weil wir würden das repräsentieren, ist also kein Schutz vor irgendwas. Also momentan ist es nicht ein besonders gutes Business jedenfalls. Gut, also gut Design ist gut Business, wenn alles andere stimmt. Ja, dann ist es einfach. Und gleichzeitig unterscheidet sich ja das Ökonomische, das Rechnen, das Kaufmännische. Das ist ja manchmal für eben Designkompetenz recht schwierig. Aber das gilt natürlich auch, dass gut Design entsteht nur, wenn man nicht primär ans Business denkt. Denn also die Bottomline ist eben nicht die Bottomline. Das ist halt so, nicht? Und natürlich kann wer mit der kommerziellen Seite nicht klarkommt, Der schafft es nachher nicht, weil das Business dann nicht lange lebt. Aber wenn man nur ans Rechnerische denkt und nur an das Kaufen, dann funktioniert es eben auch nicht. Es ist ein Balanceakt, ein ganz interessanter, nämlich also zwischen kommerziellem, kulturellem und das richtig in den richtigen Rhythmus zu bringen, das ist eigentlich die, wenn man so will, die Kunst des Designunternehmens, dass man beides denken kann. Aber nicht primär kommerziell, denn dann verliert man das, worum es mit Design wirklich geht. Insofern, das ist die dritte These, braucht das Design, das Good Design, immer einen persönlichen Patron. Es braucht jemanden, der ohne Einschränkung daran glaubt, dass Design wichtig ist. Dass, wenn das dann so mal so marketingmäßig verarbeitet wird, da kommt nichts dabei raus. Und man muss denken, also damit es aufgeht, das nicht wichtig ist, zumal so. Das wichtig ist für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft. Und wenn man an das glaubt, das gibt eine unerhörte Kraft, und dann kann man auch viele Schwierigkeiten durchhalten. Also der Designprozess ist ja ein, also wir alle produzieren pausenlos Flops. Das ist unmöglich, nur Erfolgsmodelle zu produzieren. Und man muss das durchhalten, dass man viele Fehler macht, viele Dinge, die fast gut sind, aber nicht gut genug. Und also ich habe eine Sammlung von mehr als 5000 Objekten der Moderne, Möbel hauptsächlich. Und ich würde sagen, 3/4 sind eigentlich interessante Flops. Aber das ist eben interessant, dass ein Flop ist. Jedenfalls als Sammler interessieren sich für einen Flop nicht das, sehr oft nicht das, was Erfolg war. Weil der Flop etwas Wichtiges, also der interessante Flop, nicht jeder Flop, weil er etwas Wichtiges sagte, aber es nicht ganz auf die richtige Spur brachte. Und das ist eigentlich das Allerinteressanteste. Aber man darf natürlich nicht nur Flops produzieren, sonst gibt es einen nicht mehr bald. Also, aber man muss durchgehen, man muss es akzeptieren. Und das braucht jemand, der so die Hand drüber hält, sagt, okay, probieren wir es nochmal. Und das geht eigentlich nur durch diesen persönlichen Patron. Und oft ist es auch nützlich, sagen wir, für Design-Companies eine Art Guru zu haben. Also, ich hatte nie so einen Guru, indirekt vielleicht Eames, aber sagen wir, Ott Leicher, den Sie ja vielleicht da kennen, der war so für Unternehmen wie Erco war so ein Guru. Und das hat wahnsinnig viel gebracht, dass jemand die Designidee so stur und rein nicht vertreten hat. Gut, vierte These, gut Design ist langlebig. Das ist ein Riesenvorteil. Und das beste Beispiel sind die Klassiker. Die Klassiker sind ja nicht als Klassiker geboren, sondern die Klassiker sind als Rebellion geboren, als Aufbruch und als Bruch. Aber sie haben ein neues Bedürfnis so weit oder so tief erfasst, dass sie eben viele Jahre später immer noch da sind. Und zwar, das ist ja wie bei Darwin, nicht? Also der Markt ist ja ein Kampf aller gegen alle und gewisse Produkte können länger leben, obwohl sie ständig angegriffen werden. Der Markt ist ja ein pausenloser Angriff. Und jetzt ist es doch erstaunlich, dass gewisse Produkte 50 Jahre lang überleben, obwohl so in der Lounge von ihm. Also ich nenne manchmal Beispiele aus meinem Feld, aber da gibt es natürlich hunderte von Chairs, die King Chairs, wie sie immer hießen, die hatten im Moment Erfolg und ein paar Jahre und wieder waren sie verschwunden, weil der Lounge war immer noch der Stärkste. Und es war Survival of the Fittest, da war der Fittest. Irgendwann stirbt er auch, ganz klar, da kommt der Nächste. Aber die Klassiker sind eben langlebig, weil sie ein Problem so gut erfassten, dass all die, die dann nachher kommen, das einfach nicht, denen nichts anhaben können, bis dann mal etwas anderes passiert. Also insofern ist natürlich gut Design auch ökologisch. Das ist die ökologischste Sache, die Sie machen können, ist ein Produkt zu machen, das 50 Jahre hält oder länger. Ich meine, da können Sie am Anfang sogar ein bisschen mal von dem und dem, also müssen Sie nicht die allersauberste Bilanz haben, aber wenn Sie über 50 Jahre abgeschrieben, haben Sie die sauberste Bilanz. Also insofern ist die Langlebigkeit nicht ökologisch und auch ökonomisch. Also insofern ist das schon ein gut Design, eine fantastische Sache. Und es ist langlebig, manchmal langlebig aus der Company. Und das ist die fünfte These. Gut Design ist langlebig, die Design Companies sind es in der Regel nicht. Also die Firmen leben relativ kurz. Also die allergrößten, sagen wir, die allergrößte Design Company aller Zeiten war Olivetti. Und nach Adriano Olivettis Tod ging es dann noch ein paar Jahre, aber irgendwann. Und heute ist Olivetti, ich weiß nicht was, eine Finanzgesellschaft, glaube ich, von den Benedetti oder irgendwas Schreckliches. Aber das ist eben relativ kurzfristig, weil diese Institutionalisierung nicht gelingt. Und das ist eigentlich die große Aufgabe, dass Design nicht an diesen Verrückten hält. Das sind ja alles Utopisten, das sind alles Leute, die Träumer sind und Besessene und Ergriffene, die solche Unternehmen leiten. Das ist ja nicht ein normales Business. Und wenn die dann weg sind, dann bricht das zusammen. Und was ist IBM, sagen wir nach Thomas Watson? Oder vielleicht, was ist Apple, wenn man der Steve Jobs nicht mehr da ist? Ich glaube, ein riesen Problem. Also das ist vielleicht die größte Aufgabe für das Design. Diese kulturell-kommerzielle Disziplin sozusagen zu verankern. Und natürlich ist es auch fantastisch. Denken Sie, also jetzt sind wir doch alle an einem, sagen doch alle, der Kapitalismus muss umgebaut werden. Also so geht es ja nicht weiter. Und niemand könnte besser, sagen wir, diesen Paradigmawechsel vollziehen als Leute, die eben damit zu tun haben, diese kulturell-kommerziellen Köpfe. Die rein kulturellen Köpfe können das oft nicht, weil sie die Bezug zu dieser kommerziellen Realität nicht haben. Die rein kommerziellen denken zu eng. Also eigentlich wären das die richtigen Leute, die sich mit dem auseinandersetzen, um diesen Wandel vorzunehmen. Aber es gelingt relativ selten. Dann natürlich zunächst trivial. Gut Design entsteht in Zusammenarbeit mit guten Designern. Und ich meine, das ist dann wieder auch ein riesen Missverständnis. Als Designer können natürlich auch reine Dienstleister sein. Unsere Auffassung war immer, also Designer sind Autoren und wir machen, also unsere Company und die Designer, das ist ein Gemeinschaftswerk, wir sind zwei Partner, wie zwei Unternehmer. Wir machen jetzt ein Joint Venture und entwickeln zusammen ein Produkt. Und der eine gibt das, der andere gibt das. Und also ich habe nie erwartet von einem Designer, dass er für Vitra arbeitet. Jeder arbeitet für sich selber. Und die Aufgabe, sagen wir, des Unternehmens oder des Designmanagers ist, sagen wir, die Interessen zu nähern, sodass am Schluss eine Art Verschmelzung entsteht, sodass Der Designer zwar sein Projekt realisiert, aber dass das auch unser Projekt ist. Denn man kann nicht erwarten, dass jemand uns dient. Warum? Also gute Leute dienen nur sich selber. Und insofern ist dieser Umgang mit Kreativen, dieses auch Akzeptieren, Leute, die unbequem, schwierig, intelligenter oder schneller oder begabter sind als man selber, das zu mit dem umzugehen und das gut zu finden, dass jemand besser ist oder Dinge sieht, die man selber nicht sieht, dann funktioniert es. Also insofern ist diese Zusammenarbeit mit guten Designern nicht einfach, wir rufen jetzt ein paar bekannte Namen und macht mal, das funktioniert überhaupt nicht, sondern es ist diese Auffassung einer Firma, des Designers als Autor und jetzt eine gemeinsame Aktion. Dann, wie steht es eigentlich mit der Zeit?
Ja, gut.
Ich bin nämlich jetzt bei 7, ich habe 16 drin, aber die machen wir schneller jetzt. Also eine andere These ist, also wie gesagt, das sind nicht mit tiefsinnige Dinge, sondern so kleine Einfälle. Gut Design macht vieles einfach auch, weil man von sich selbst ausgehen kann. Das ist eigentlich das Allerschönste daran. Also ich denke, Marktforschung wir arbeiten jetzt für die und die Zielgruppe das finde ich alles schrecklich. Und ich denke es auch unproduktiv und langweilig. Man muss immer für sich selber arbeiten, für seine Freunde, für diese Zielgruppe. Und dann kann man ja auch wahrhaftig sein, weil man, was möchte ich selber, was möchten meine Freunde? Und Eames hat das fantastisch formuliert. Also wie ein Alternativmodell zum Marketing. Ihm so gesagt, der Designer ist ein Gastgeber und er muss die Wünsche seiner Gäste antizipieren. Und eigentlich arbeiten wir eben wie ein Gastgeber. Wir arbeiten, unsere Kunden sind unsere Gäste. Und wenn wir so denken, dann wird es wahnsinnig einfach. Da muss ich mir nicht überlegen, was denkt jetzt irgendein schicker Bankier in Ding, wie lebt der und seine Gattin und so weiter. Das müssen wir nicht mehr sagen, wie lebt man selber, was findet man selber gut, was findet man als Freunde. Das ist nicht egoistisch so, sondern es ist mehr, man kann nur verstehen, was man selber versteht. Und alles andere ist doch Mumpitz. Und insofern macht das also Good Design wirklich es einfach, weil man nur eben als Gastgeber denken muss. Es ist vielleicht auch ein bisschen einschränkend, weil man nicht nur für, also kein richtiges Design kommt nicht groß. Also ich meine, ich denke jetzt, Apple ist irgendwie ganz eine Riesenausnahme. Aber die normalen Unternehmen, an die wir so denken, sind alles kleine Unternehmen. Also insofern ist das vielleicht auch eine Einschränkung, aber es macht es einfach. Und gut Design ist insofern auch ehrlich, aber auch nicht moralisch jetzt gemeint, sondern es ist alles ausgewiesen. Also gut Design weist aus, gut Design versteckt nichts und es entlarvt dann auch diese ganze Marketing-Rhetorik, dieses Einflüstern, dieses Werbezeugs. Das geht mit dem Good Design nicht überein. Man redet einfach Klartext. Und das finde ich auch so befreiend, weil dieses Ganze, es fällt es eigentlich ähnlich, es macht es einfach einfach. Und dann, nächste These ist, dass Good Design auf einem kulturellen Nährboden gut gedeiht. Und das ist eigentlich etwas wahnsinnig Einfaches. Also ich rede jetzt als Unternehmer. Wenn man sein Geschäft als ein kulturelles definiert, wird es so viel interessanter. Also wenn man denkt, egal was man macht, ich mache jetzt zufälligerweise Möbel, aber das kriegt man ja auch für Hüte oder für Nägel oder für Flaschen. Wenn ich denke, was ist das eigentlich für ein Thema? Was ist die Geschichte? Was ist der Beitrag dieser Disziplin? Dann wird es sehr interessant. Und dann wird, wenn man also einen Überbau konstruiert, dann wird man auch, sagen wir, im Ökonomischen besser, weil man mehr versteht oder weil man es mit mehr Passion belegt. Also ich habe zum Beispiel, wie Sie vielleicht der eine oder andere weiß, ein Museum gemacht für Design. Und das entstand aus ganz einfachen Verhältnissen, also ein paar Möbel, die ich gesammelt habe. Und irgendwann wollte ich die mal ausstellen. Und dann gab das wie eine eigene Dynamik nachher durch einen Direktor, der nicht dann das was gemacht hat, was ich nie gedacht hätte, dass das ein richtig unabhängiges Unternehmen werden kann. Aber die Vertiefung, dass man seine eigene Disziplin, das was man jeden Tag macht, einfach tiefer, prinzipiell rangeht, am Schluss wird man auch im Ökonomischen besser. Also das ist ein guter wirklich guter Nährboden und steckt auch an. Und das ist unabhängig, was man macht. Ob man als Steuerberater ist oder ein Bordell betreibt oder Hüte macht, oder, ist ganz egal. Wenn man es kulturell auffasst, wird es besser. Dann eine andere These, dass es gut zu sein ist, also überhaupt nicht eine Geschmacksfrage. Das ist ein guter Geschmack, also hat nichts mit dem zu tun. Das ist für mich eine sehr langweilige Fragestellung. Design ist ja eine sehr seltsame Sache, auch das Wort schon, es heißt ja eigentlich ein Resultat, also das Design, und eine Tätigkeit. Und das Wichtige ist eigentlich der Prozess, also der Designprozess. Und das ist ein Optimierungsprozess. Also man versucht ganz unterschiedliche Dinge, nämlich funktionelle, ökonomische, ökologische, ergonomische, viele andere zusammenzubringen. Und die ästhetischen spielen auch eine Rolle, logisch, also das ist ein Teil davon. Aber es geht nicht um das Formale im Design. Das ist in etwa nicht das Dominierende. Es ist Präsenz, beiläufig, immer präsent, aber es ist nicht das Dominierende. Denn wenn die ästhetischen Überlegungen überhand nehmen, dann entsteht eben eine so eine Art narzisstisches Design, Styling, all diese Dinge, die mit Good Design nichts zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass Good Design irgendein formaler Code ist, den man wirklich lernen kann. Das wäre so vorstellen, guter Geschmack oder sowas. Das ist gar nichts mit dem zu tun. Wenn Sie an die Klassiker denken, also man denkt ja oft, also die Klassiker nicht, das ist ja gut Design. Also man müsste so Dinge machen wie die Klassiker. Aber wie vorher, die Klassiker waren ja ein Bruch. Die Klassiker sind jetzt Klassiker. Und sie leben immer noch. Dieses Wunder, dass wir die immer noch gut finden. Aber eigentlich waren die ein Bruch mit der Vergangenheit. Und Styling ist eben was anderes. Nicht? Styling ist auch okay, aber das ist eine Art Neues ohne Neues. Also Neues ohne Innovation. Einfach ein neuer Kick. Aber das Good Design ist immer eine neue Problemlösung, eine neue Definition. Auch eine neue Definition des Problems. Und wenn, sagen wir, diese Neugier und dieses nicht da ist, oder diese Risikobereitschaft, dieser Wunsch auch des Bruchs, dann ist es kein gutes Design, dann ist es vielleicht irgendetwas Klassizistisches oder so, aber der Bruch gehört immer auch dazu. Dann eine der wichtigsten Dinge, also wenn etwas Wichtiges dabei war heute, dann ist es das Wichtigste, Good Design kostet nichts. Also das ist ja dieses fatale Missverständnis, dass Design etwas mit, das halt, wissen Sie, das halt Design kostet halt ein bisschen mehr. Das ist ja fatal, nicht? Oder Designer-Jeans, die kosten eigentlich mehr als normale Jeans. Oder Designer-Brille kostet mehr als eine normale Brille. Ja, was heißt denn das? Ich meine, Design ist ja eigentlich, die Disziplin ist entstanden, um Dinge, die früher einer Elite zugänglich waren, allen zugänglich zu machen. Das ist das Ethos des Designs. Und es ist ein Mehrwert ohne Mehrkosten. Ist ja nur ein Prozess. Also man kann nicht eingeben, Luxusprodukt, da kommt was Teures raus. Oder man kann eingeben, etwas ganz Billiges, dann kommt was Billiges raus. Jedenfalls ist es kostenneutral. Und das finde ich leider das größte Missverständnis des Designs, dass heute, ja, schöne Dinge, die halt teuer sind und nicht so gut funktionieren. Nicht? So wird dann irgendwie ein sogenanntes Designermöbel oder Designerlampe definiert. Schrecklich. Dann, 12. These, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Die Good Design ist nicht isolierbar. Also die Vorstellung, man macht ein Good Design, aber macht dann irgendwie eine ganz miserable Kommunikation oder schlechte Gebäude oder schlechter Briefstil oder, ich meine, in unserem eigenen Unternehmen gibt es von dem allem, was ich jetzt geredet habe, alles. Natürlich auch schlechter Briefstil und alles mögliche. Aber eigentlich ist es wie etwas, was sich ansteckt. Und eigentlich ist Good Design nur dann Good Design, wenn es auch von allen Seiten richtig ist und nicht nur irgendein Aspekt, das Produkt, sondern Kommunikation, Architektur, Stil, Auftritt, all das gehört dazu. Good Design braucht Zeit. Also Marshall McLuhan hat mir gesagt, eine der größten Gefahren für eine Organisation ist die Effizienz. Und jeder ist in Eile, jeder ist effizient, jeder kürzt ab und landet natürlich am falschen Ort. Und sich Zeit nehmen, das ist essentiell für das Good Design. Lange. Wenn Sie denken, wie lange es braucht, bis ein Glas entstanden ist, wie viele Generationen von anonymen Designern daran gearbeitet haben, bis ein gutes Glas oder eine gute Gabel oder irgend sowas entstanden ist. Das hat Tausende von Jahren gebraucht. Das wollen wir einfach in 14 Tagen irgendwas machen. Ist völlig unmöglich. Es gibt zwar den einen Designer, der genial ist in seiner Art, das ist Stark, nicht? Wie sagst du, ich designe, ich verwende nie mehr als 30 Sekunden auf ein Problem. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ist es nicht so viel mehr. Und ich meine, das ist eine Begabung des kurzen Sports. Und die Dinge sind ja auch sehr oft wirklich überraschend. Aber nach 3 Jahren können sie nicht mehr sehen. Also es ist wie eine andere Tempo. Aber in Eames zum Beispiel hat jahrelang an einem Produkt gehabt. Wirklich. Das Eames-Werk ist ja nur ganz wenige Produkte auf eine lange, lange Zeit. Aber 50 Jahre später sind sie immer noch da. Also in diesem Überlebenskampf und in dieser, sagen wir, Natural Selection bleiben eben dann diese Dinge, in die man auch viel Zeit investiert hat. Und tröstlich für alle, die ein Unternehmen gründen oder irgend sowas, Good Design hat mit Größe gar nichts zu tun. Also ich finde es sogar im Gegenteil. Also ich habe jetzt vorher gerade mit jemandem gesprochen aus Salzburg, der fantastische, ist es Salzburg oder habe ich jetzt, ja, fantastische Ausstellung macht, das kann man kann als kleines Unternehmen, glaube ich, viel besser sogar gutes Design machen als als größtes, weil im Großen fängt alles an, kompliziert zu werden und einfach die selber zu machen, die es zu realisieren, es nicht irgend an eine Institution delegieren, es zu machen, das ist eine fantastische Sache, es ist wirklich einfach. Und also der erste Schritt ist, man liebt, was man tut und tut, was man liebt, und der zweite ist, dass man ein Vertrauen hat zu einem Designer, das muss ja nicht irgendein großer Name sein, das muss nur vertrauensvoll sein, und dann ist man schon dabei. Also als ich war 1960 erstmals in Amerika, habe damals bei einer amerikanischen Firma Herman Miller gearbeitet. Die machten damals weniger als 10 Millionen Umsatz im Jahr und Dollar. Und hatten Eames, Nelson, Girard, alles war da. Jetzt ist die Company mehrere Milliarden, ist auch lange nicht so interessant, wie sie war, wie sie 10 Millionen umgesetzt hat. Also mit Größe hat es nichts zu tun. Good Design hat auch nichts mit einem Aufgebot von bekannten Designern zu tun. Das sind PR-Aktionen. Das ist irgendwie, man lädt Leute ein und sagt, macht mal und so. Das ist überhaupt gar nichts. Und schließlich, Good Design setzt sich durch. Also den verkannten Designer, es gibt einen verkannten Künstler, es gibt verkannte Poeten, es gibt Design ist diese kommerzielle, kulturelle Aktion oder Disziplin, die ja am Markt sich bewähren will. Sonst ist nicht gut zu sein. Also insofern ist der Flop, ist man selber schuld und der Kunde ist nicht blöd und der Kunde hat recht, also nicht einfach, weil er bezahlt, sondern weil wir ja angetreten sind mit dem Ziel, den Kunden eine bessere Lösung zu bieten. Und wenn wir das nicht machen, sind wir selber schuld. Und dann als letztes, Good Design ist manchmal so gut, dass man nichts verbessern kann. Und dann soll man es lassen. Also zum Beispiel, also ich versuche momentan ein Besteck zu kaufen. Und weil irgendein altes so unmöglich inzwischen verbogen und für eine ist da. Und ich finde jetzt keins und ich schaue dann das Designer X, also auch meine lieben Freunde. Und eigentlich die einzigen guten Bestecke sind die, die es seit 100 Jahren gibt und die vielleicht ein bisschen die Dekoration weg. Und das ist es. Gewisse Dinge kann man nicht verbessern. Und da soll man die Hände davon lassen. Okay, das war's.
Sie können jetzt all das beherzigen und rausgehen und erfolgreich sein, oder Sie können nachfragen. Auch für die, die das erste Mal da sind, wir nehmen das auf, deswegen bitte ich, mit einem Mikrofon zu sprechen. Es gibt auf beiden Hälften Saalmikrofone, die kann man bestellen.
Sie haben gesagt, dass es nicht damit zu tun hat, dass man sich große Namen holt und aus dem dann irgendwie ein Geschäft macht. Aber hat das vielleicht bei Ihnen auch was damit zu tun, dass Sie quasi schon selber als Firma einen Namen haben und dadurch quasi auch profitieren und dadurch auch eben die Möglichkeit haben, No-Names aufzunehmen? Ist das so, oder?
Gut, also die No-Names, also für No-Name, ein No-Name zu sein, kann mehrere Gründe haben. Vielleicht sollte man auch ein No-Name bleiben. Die andere Möglichkeit ist, man ist noch nicht, man hat auch noch die Exposure noch nicht gehabt und ist kein Name. Und dann ist es natürlich schwierig als, sagen wir, begabter No-Name. Also die meisten No-Names sind ja nicht begabte No-Names, das muss man jetzt mal ehrlich sagen, nicht? Also, aber es gibt ja die begabten No-Names. Und wie sollen die sich manifestieren? Und da glaube ich wieder an den Markt, dass den begabten No-Names etwas einfällt, sich zu manifestieren. Also ich höre das oft, ja, das sind ja nur bekannte Namen, die jetzt für meine Company arbeiten. Ich sage, ja gut, also erstens mal, wie ich anfange mit Ron Arad oder Jasper Wilson, war das keine bekannten Namen. Aber irgendwie haben sie was gemacht. Und ich sage jetzt nicht, wenn sie, ich hätte jetzt die Antennen oder irgend sowas, sondern ich habe es einfach gesehen, nicht? Weil sie was gemacht haben, was außerordentlich war. Also insofern wäre der Rat an einen jungen Designer, also nicht einfach sagen, oh je, also hat ja keine Chance als junger Designer, sondern etwas zu tun, was so interessant ist, dass es jemand, jetzt sagen wir jetzt mal wie ich, oder eben interessant findet und denkt, ah, das ist ein Gedanke. Und das war jetzt, waren gerade Martin von Severin da oder irgendwas. Das waren alles, ich sah halt Dinge oder jemand hat mir erzählt von Dingen und da sage ich, da ist etwas Neues oder anderes da zu sehen. Und dann wird man neugierig. Aber natürlich von den Hunderten von Anfängen, die man kriegt, ich habe einen neuen Stuhl und den müssen Sie sich unbedingt ansehen, der kann alles, was die anderen Schüler bisher nicht konnten, die kann man alle vergessen. Also ich will sagen, Talent manifestiert sich auf das unbekannte Talent. Insofern gibt es auch dort nicht den verkannten Designer.
Also zuerst habe ich eine Frage ans Publikum. Hat jemand mitgeschrieben? Also wenn jemand mitgeschrieben hat, dann bitte kopieren. Das ist ein interessantes Manifest sozusagen. Zweite Frage, Sie haben so viel erlebt, haben so viele Namen gesehen. Gibt es vielleicht Anekdoten oder gibt es etwas? Gibt es Namen, die Sie besonders begeistert hat, etwas, was Sie besonders überrascht hat? Gibt es Schlüsselstellen?
Solche Fragen kann ich wirklich nicht beantworten. Entschuldigung, weil das Leben ist voller Zeugs, nicht, also ist es nicht ein Key-Erlebnis, wo ich jetzt sagen würde, ach, da hat sich alles verändert. Nein, habe ich eigentlich nicht. Nein. Sorry.
Okay. In Ihrem Beruf geht es ja hauptsächlich darum, sehr oft eigentlich die Dinge zu wiederholen und die Dinge zu und dabei nicht zu kopieren. Also Design in Ihrer Welt hat ja auch damit zu tun, einen Stuhl immer wieder neu zu erfinden und es bleibt trotzdem ein Stuhl. Was passiert in dem Moment, wo jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier mal keinen Stuhl, keinen Tisch, sondern ich habe ein Möbelstück mit einer vollkommen neuen Form, mit einer vollkommen neuen Funktion. Wollen Sie das machen? Und sind Sie daran interessiert, Ihren eigenen Marke zu erweitern und Ihre
Denken
eigene
Sie
Marke?
Denken Sie es an sich oder?
Vielleicht.
Tönt ja. Ein bisschen so, aber okay.
Ja. Also es gibt.
Also wissen Sie, also die ganz neuen Dinge. Wir sind ja in einer uralten Industrie und eigentlich eben insofern sind wir in einer sehr langweiligen Industrie. Weil ich sage mal, das ganz Neue, das ganz Andere gibt es nicht. Also wir leben eben mit diesem Objekt Stuhl, Tisch, Schrank, Gestell. Und da machen wir kleine Varianten. Aber eigentlich, und es ist so tief in uns auch verankert, dass wir mit etwas, was ganz anders ist, auch nichts anfangen können. Weil wir eben in dieser kulturell sozusagen mit diesen Dingen verbunden sind, die wir als Kind und erlebt haben. Und insofern, also glaube ich persönlich nicht an das ganz andere, sondern an natürlich Evolutionen. Also wir sind im Gegensatz zu den technischen Objekten, wo es Riesensprünge gibt, gibt es bei uns nicht die Riesensprünge. Es gibt dann mal alle, sagen wir, es gibt Zeiten, wo, ich denke zum Beispiel an die 40er und 50er Jahre, wo neue Materialien aufgetaucht sind, also unter Umständen eben, unter anderem Kunststoff. Und jetzt plötzlich konnte man Dinge machen, die man vorher überhaupt nicht machen konnte. Das gab so eine neue Definition. Dann gibt es, sagen wir, soziale Veränderungen. Irgendwie nach dem Krieg, die Leute kommen zurück. Damals in Amerika, aber auch in Europa, es brauchte neue preiswerte Produkte, Aufbruchstimmung, neue Leben. Das hat schon Einflüsse, aber sagen wir, ich glaube es mal, aber das kann man ja alles dazu lernen, das ist die ganz neue Einrichtung, die ganz neue Idee nicht gibt in unserem Feld. Aber Sie haben ein Lächeln, als hätten Sie es, also das ist ja denkbar. Oder im Klartext,
ja, es geht um eine komplett neue Funktion.
Okay.
Worum es geht, ist, dass eigentlich heutzutage die Menschen viel zu viel sitzen und eigentlich das keine natürliche Form ist für den Menschen und er eigentlich etwas braucht, was ihm dazu hilft und dazu verhilft und man ein Vehikel dazu braucht, um eigentlich dazu einen Ausgleich zu schaffen, neben dem Sport, weil im Büro halt einfach niemand Sport betreiben kann. Und das ist einfach von der neuen Funktion, von der ich spreche, ein Möbelstück, das einfach eine komplett neue Funktion aufbaut, die eigentlich durch die Computergeneration oder durch den vermehrten Einsatz von Computern im Büro eigentlich fällig wäre.
Gut, also das mag ja dieser Durchbruch sein. Ich habe eigentlich schon viele, sagen wir, Vorschläge in dieser Richtung erhalten. Ein Laufband, was Sie, also während Sie eben hier arbeiten, auch noch gerade dazu laufen, dadurch das Stehen, Sitzen, was eine absolut inzwischen akzeptierte und auch sehr vernünftige Position ist. Also, ja, vielleicht haben Sie einen wirklich neuen Gedanken. Das ist denkbar, ja. Okay.
Sie haben vorher gesprochen davon, dass Design nicht teuer sein darf. Nun frage ich mich aber, wie viele zum Beispiel hier erinnern sich die Möbel von Vidra leisten können. Also wo ist die Grenze von teuer? Also was kann man sich leisten, was ist wirklich machbar oder warum kaufen denn alle bei IKEA ein? Also es ist einfach eine Frage des Geldes. Wäre es noch möglich, das noch günstiger zu machen oder ist es überhaupt erwünscht?
Sie, es ist eben halt relativ. Also in unserer Kollektion haben wir irgendwie fängt wie, glaube ich, bei 50 Euro an. Und ich meine, ein Objekt, ein Stuhl, den Sie, oder ein Tisch, den Sie viele Jahre haben, zahlen Sie so viel wie irgend für ein, also wir sagen in der Schweiz Kittel, ein, wie sagen wir hier, Sakko oder sowas. Ne? Ja, aber ist das teuer, wenn das so viel kostet, wenn ein Bürostuhl mit allen Funktionen oder ein Stuhl mit der 200-300 Euro kostet, ist das viel. Natürlich gibt es einen für 12 Euro oder 15, aber wie lange hält der? Also ich finde die Diskussion eigentlich relativ mehr manchmal unverständlich. Also wir haben Dinge, die kosten auch, ein Lounge kostet, ich vergesse immer, was die Dinge ganz genau kosten, aber mehrere, viele tausend Euro. Aber das muss ja nicht, das ist auch ein Objekt mit Handarbeit und das ist ein teures Objekt. Aber wir haben auch ein Objekt für 50 Euro und 90 und 120, was ist dann billig? Also was soll billig sein? Wie billig wollen Sie es sozusagen? Nicht? Also das ist die Frage. Nicht? Und dann sind wir alle kleine Unternehmen. Also wir haben dann ja nicht den Ausstoß, sagen wir jetzt mal IKEA. Nicht? Wenn IKEA nach Rumänien geht und dort dann 5.000 von etwas einkauft, und das ist natürlich was anderes, als wenn wir was machen. Das ist eine andere Welt, andere Distribution, andere Auffassung. Aber also ich finde unsere Dinge, also ich will nicht sagen billig, aber angemessen, wenn ich denke, wie lange sie im Gebrauch sind. Ich möchte sie auch billiger machen, aber es geht nicht, weil es halt irgendwie, weil wir nicht die Masse haben, nicht? Die es vielleicht bräuchte, um wirklich billig zu sein. Aber sagen wir, wenn Sie denken, eben was es bedeutet, was Design oder Einrichtung, was für eine Strahlung auch die Dinge haben und wie wichtig sie sind für ihr Leben, finde ich es nicht teuer, wenn ein Stuhl so viel kostet wie ein Pullover. Also finde ich nicht so schlimm. Oder? Jetzt will ich mal, jetzt sind ja auch Designer hier, die mit denen ich auch zu tun habe. Gerne, was meint ihr denn dazu? finde immer, es ist auch eine Frage vom Interesse oder was einem wichtig ist. Also wenn jemand der Turnschuh von Nike, die letzte Version, 250 Euro wichtig ist und jemand anderen einen Stuhl, dann ich denke, das ist auch eine Frage. Also, ja. Wenn es dir nicht wichtig ist, dann ist es auch teuer.
Da drüben, Robert?
Ja. Es ist bei vielen Möbeldesignfirmen jetzt gerade im Bürobereich üblich geworden zu sagen, man verkauft keine Möbel mehr, sondern man verkauft Raumkonzepte. Vitra tut das ja auch. Haben Sie da den Eindruck, hier passiert wirklich was Neues und wenn ja, was? Oder ist es eine gute Möglichkeit, Tische, Sessel und Schränke zu verkaufen und das im Paket?
Ja gut, also was immer man macht, man macht Dinge, die nachher in Räumen stehen, die ein Signal aussenden. Also jedes Objekt ist ja voller Signale. Und darum ist Design auch so wichtig, weil die Menschen, die diesen Signalen ausgesetzt sind, auf diese Signale reagieren. Also jedes Objekt, jeder Raum, auch dieser Raum, ich habe ganz bestimmte, viele, viele Signale. Und unsere Diskussion wird ganz, ganz anders, wenn wir in einem anderen Raum säßen und andere Raum hätten, anders verteilt wären und so weiter. Also insofern ist natürlich jede architektonische, innenarchitektonische Designentscheidung oder ist eine soziale, nicht? Und eine räumliche. Jetzt, ja, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir machen die Objekte und dann, wo immer die hinkommen, was immer die für ein Leben haben, das ist dann, die werden für sich selber stehen und irgendeine Botschaft haben. Das ist eine Sache. Und man kann sich auch überlegen, ob man mehr zum Raum sagt. Also wir würden zum Beispiel von unserer Company her nie jemandem irgendetwas sagen, wie er sich selber einrichten soll. Das wissen wir nicht. Wollen wir auch nicht. Das ist doch jedem wirklich die einzige Sache, die man privat machen kann. Also wo man wirklich nicht unter einer sozialen Kontrolle steht, ist ja die eigene Wohnung und das eigene Home. Im Büro gibt es einfach eine Möglichkeit, dass man sich Gedanken macht. Wir machen uns Gedanken, was sind erfolgreichere Raumkonstellationen und andere. Aber die meisten unserer Kunden machen eh, was sie wollen. Aber manche fragen uns auch, habt ihr einen Vorschlag? Und dann, wenn jemand uns fragt, ob wir einen Vorschlag haben, dann haben wir auch einen Vorschlag. Also ich finde es normal, dass man versucht, im Büro zu helfen, eine Konstellation zu bestimmen und im Home das absolut nicht will, weil dort die Collage, mindestens aus meiner Sicht, das einzige Home, das gestylte Home, Durchgestaltung ist eine Schreckensvorstellung. Nur jede Zeitschrift zeigt uns, dass das alles passt, alles ist in Beige und auf Teppich und das Ding und das sieht wunderbar aus, aber so ist das Leben doch überhaupt nicht, sondern alle haben doch ein Durcheinander und alle, das habe ich mit Cornel Windin, ist Cornel Windin nicht da? Ah ja, das war also wir haben also Kataloge zusammen gemacht und Cornels Punkt war, also das Einzige, was wir nicht machen wollen, ist solche künstlichen Environments. Wir machen genau die Fotos von den Dingen, wie die wirklich sind. Und die sind eigentlich fast immer ist ein Durcheinander und fast immer ist es, sind Dinge, die nicht zusammenpassen und die fremd sind, weil sie aus verschiedenen Lebensabschnitten kommen. Und das ist das Wunderbare, nicht? Wenn das alles trotzdem stimmt, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Und das ist ja dann die real erlebte, authentische Wohnung. Das Büro ist jetzt was anderes. Das Büro kann man nicht so machen, weil das ja eine fremdbestimmte Umgebung ist, ja nicht eigenbestimmt, in aller Regel. Es gab mal, ich weiß nicht, ob jemand Central Behaire mal gesehen hat in Apeldoorn, da war diese Utopie des Büros, das war in den 60er Jahren, dass jeder bringt sein Zeug selber, jeder richtet selber ein. Fantastisch, also aber im Zuge dieser ganzen Aufbruchstimmung, das war das fantastische Büro, das ich je gesehen habe. Irgendeiner hat Kanarienvogel, andere hat mit Teppich von der zu Hause mitgebracht. Das war wirklich fantastisch, weil das genau das passiert ist, was man sonst zu Hause machen würde. Aber die normale Company erträgt das nicht. Also ist es besser, man macht eine Raum, Gliederung, die einigermaßen aufgeht. Und da macht man nicht gerne mit.
Ja. Hast du das Mikro?
Danke. Sehen Sie sich eigentlich mehr als Unternehmer oder als Mäzen in Bezug zum Designer?
Also Mäzen überhaupt nicht, sondern als Unternehmer, der viel Spaß am Unternehmen haben will und darum die Dinge macht. Also ich mache die nicht für irgendwelche gesellschaftlichen, ich mache das einzig und allein, weil ich es gerne mache. Und wenn wir ein Museum haben, finde ich das einfach interessant. Aber es ist nicht so, dass ich so ein guter Mensch bin, der jetzt was mit Zehenhaft das betreibt. Nein, nein.
Maybe a question that goes with what he's asking. You were referring to Apple. What will Apple be without Steve Jobs? What will Vitrawi be without Rolf Felber?
That is a question that I ask myself.
But could you share your emotions with that question?
I won't.
Who's the son of?
Aber eben, es geht ja um die Kurzlebigkeit von Designunternehmen. Und als solche, das heißt ja nicht, dass ein Unternehmen nicht mehr gibt, aber in dieser bestimmten Form, also sagen wir, Olivetti ist da wirklich ein Beispiel, das ist mein großes Vorbild. Und unerreicht und auch, ich meine, das ist völlig unerreichbar, sagen wir, für jemanden wie uns. Aber das war eben diese glückliche Verbindung von Adriano Olivetti, der nicht ein Intellektueller war und ein sehr, auch sagen wir, moralisch sehr bestimmter Mensch, der diese Company von seinem Vater übernommen hat, nicht? Und die dann zu einer Blüte brachte, die dann übrigens den Thomas Watson von IBM, die haben nämlich absolut auf Olivetti geschaut. Und dieser Spruch von Thomas Watson, also seine Erkenntnis kam, als er mal in Olivetti Showroom sah, da kam dieses Good Design, das Good Business, kommt ganz direkt von dort. Also sagen wir, das sind dann Zeiten. Und dann kann ein Unternehmen, also IBM, und Thomas Watson war eben ein anderes IBM als heute. Für mich das interessante IBM, aber IBM gibt es weiter. Also wahrscheinlich gehen Unternehmen dann einfach, wandeln sich, und diese Hermann Miller, mit dem ich früher zu tun hatte, das ist auch ähnlich. Da war nicht eine gewisse Phase, da kam das alles zusammen, Eames, Nelson, Girard. Das waren einfach goldene Zeiten. Und dann kommen wieder andere Zeiten, bleierne Zeiten, mittlere Zeiten und kommen vielleicht wieder goldene Zeiten.
Moment, schnell, wir brauchen ein Mikro zum Aufnehmen.
Anschließend an die goldenen Zeiten, die sind ja offensichtlich jetzt vorbei.
Sie meinen generell, oder wie? oder sehen Sie etwas bei uns, was ich noch nicht sehe, aber gut.
Ich sehe eine Krise in der Möbelbranche komplett, ja, was wahrscheinlich auch die Firma Vita etwas betrifft, sage ich mal, weltweit. Das Problem haben wir nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und wie sehen Sie da die Entwicklung jetzt vom Design? Wird sich das einen Ausschlag geben aufgrund der Krise? Gibt es einfache Produkte, kein Interesse bei Ihnen aus, dass Sie sagen, okay, wir müssen in andere Richtungen gehen aufgrund der Situation, weil wir ein gesellschaftliches Problem haben. Ja, das wird ja nicht nur kurzfristig das Thema sein, sondern wird doch schon einige Jahre anhalten, schätze ich mal.
Absolut.
Und da sind wir dann wieder beim Preis. Vita hat natürlich eine sensationelle Positionierung und einen super Namen, einen der wenigen Möbelnamen, die sich jemand noch merkt, wenn man sagt, Möbel, Vita. Ist das jetzt ein Riesenvorteil oder trifft sich das Problem Wirtschaft genauso?
Also, ich meine, man erfindet ja immer, wir sind ja alles Ideologen, also man erfindet immer die Story zu einer Zeit. Also jedes Mal, wenn es nicht so gut ist, fällt mir wieder ein, small is beautiful. Und wenn es wieder besser geht, vergesse ich, small is beautiful. Also insofern sind wir ja alles Ideologen. Und das ist, also Unternehmen sind ja auch geprägt durch eben Ups und Downs, nicht? Und man muss eben aus dem Down eben was Gutes machen, nicht? Und das ist eigentlich das, was ich versuche. Also ich habe zuerst gedacht, jetzt gibt es wie einen Neuanfang im Design, nicht? Und habe dann auch so mir versucht, Gedanken zu machen, was ist jetzt ein neues Design? Das ist mit dieser Krise, und gibt's was anderes? Und so richtig was Neues, also ist jedenfalls mir nicht eingefallen. Also sicher, sagen wir, gewisse Exzesse, gewisse auch, also ich war teilweise von diesem Designart, Editionen und so weiter, war ich momentan auch ein bisschen angefressen und das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Also insofern wechselt man schon, sagen wir, den Fokus. Und ich denke jetzt wirklich viel mehr nach über vernünftige Dinge zum richtigen Preis, zu reale Bedürfnisse und so weiter. Also insofern finde ich es unerhört gesund. Aber etwas ganz Neues, zu sagen, jetzt ist die Welt eine andere, also mir fällt da nicht so wahnsinnig viel ein, sondern mehr eine Art Ernüchterung, das ist das Wort, Ernüchterung, dass man, sagen wir, präziser denkt, vielleicht mehr aufpasst, dass man nicht so irgendwie mal hier ein Produkt, dort ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber es muss schnell gehen, also zum Thema wie vorher, alles im guten Design geht langsam. Also man passt mehr auf, man passt mehr auf. Und wahrscheinlich macht man bessere Produkte als Konsequenz.
Meine Frage war, wann kam Ihnen das erste Mal der Gedanke, als Unternehmer zu agieren? Oder hat sich das entwickelt? Beziehungsweise was hätten Sie sich sonst für einen Beruf vorstellen können?
Also ich bin in mehreren Dingen gescheitert. Also ich bin sozusagen aus Verlegenheit Unternehmer geworden. Also ich wollte mal Filme machen und habe mal bei der Bavaria in München gearbeitet und habe geträumt, dass ich ein guter Filmemacher werden kann. Und das hat sich also einfach als Irrtum erwiesen. Und gut, dann war ich auch mal in der Architektenausbildung, da war ich eigentlich nicht so schlecht, aber hatte keine Perspektive. Und irgendwie, also kann man sagen, es hat sich dann halt so ergeben, aber es war also nicht mein ursprünglicher Traum.
Das Ganze ist eine gruppendynamische Übung. Ja.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben so vorher gesagt, Klassiker sind ja nicht Klassiker vom ersten Moment, sondern im Nachhinein dazu auserkoren, durch wen und wie auch immer. Aber Sie haben ja auch selber durch Ihre eigene Sammeltätigkeit und letztlich auch durch das Reeditieren von Klassikern durchaus dazu beigetragen, also Klassiker zu Klassikern zu machen. Das hängt zum einen vielleicht mit Leidenschaft für Design und die Sache zusammen, aber ist das mitunter durchaus auch eine bewusste Strategie? Und inwiefern geht das auch zusammen mit so einer zeitgenössischen Designproduktion?
Sagen Sie die Frage nochmal, Entschuldigung. Ich habe den Anfang
nicht ganz verstanden. Sammel- und Reeditiertätigkeit mit der zeitgenössischen Designproduktion. Also gibt es hier bewusste Verbindungen? Sind das parallele Stränge oder ist es tatsächlich eine Strategie?
An sich ist Reeditieren immer etwas sehr Problematisches, weil offenbar war etwas mal nicht mehr so gut und man hat es nicht mehr produziert. Warum jetzt reeditieren? Und die meisten Reeditionen sind also für einen Sammler interessant. Ich würde nie von irgendetwas eine Reedition kaufen, natürlich, was mal als Sammler jetzt. Und aber es gibt Designer, die durch, ich habe vorher gesagt, es gibt den verkannten Designer nicht, aber die durch gewisse Umstände nicht zu der Möglichkeit einer internationalen Distribution kamen. Ich denke jetzt mal an Prouvé. Also Prouvé ist wirklich eine unerhörte Figur. Aber unglückliche Umstände. Er hatte eine eigene Company gehabt und er war sehr sozial. Und er hatte Aktionäre, die ihn dann rausgeschmissen haben und so weiter. So dass eigentlich diese Produktion, wie sie hätte erfolgen sollen, von Prouvé dann durch solche Umstände gestoppt wurde. Und sagen wir, Prouvé zu reditieren, das fand ich richtig. weil es wie ein Gebiet war, was nicht zugänglich war. Sie wissen ja, die Bube-Sachen sind an Auktionen zu astronomischen Preisen nur zu haben. Und ich finde es wichtig, das zu machen. Ich setze selber bei mir als Nutzer sehr viel Bube ein, weil ich es einfach so fantastisch finde. Also ich verwende selber nicht Dinge aus der Sammlung. Und das finde ich gut. Aber es gibt natürlich eine Tendenz, wenn einem nichts mehr einfällt, dann sozusagen Dinge zu reditieren. Das finde ich nicht interessant. Machen wir vielleicht da gelegentlich mal und aus irgendeiner falschen Überlegung. Aber in der Regel eigentlich nicht. Manchmal ist eine Redition auch eine Repositionierung. Zum Beispiel nehmen wir wieder Bouvet. Bouvet hat Dinge gemacht für den Sozialbereich. Jetzt stehen die gleichen Dinge in der Wohnung eines Bourgeois. Und das ist eine ganz andere Welt, aber sie haben dort auch eine Bedeutung. Also manchmal ändert sich das auch, indem man Dinge, die früher für eine bestimmte soziale Situation gemacht wurden, jetzt für eine andere soziale Situation macht. Dann kann es auch wieder sinnvoll sein. Wenn es nur so ist, dass man sagt, jetzt muss man das auch noch ausquetschen und nach das und das und das, der hat doch auch noch das oder jenes gemacht, das finde ich falsch. Im Fall von Eames ist es für mich immer noch ein Kontinent. Und ich entdecke immer noch Sachen in dem Eames'schen Werk. Nicht so sehr Produkte, mehr Überlegungen, aber manchmal auch ein Produkt. Wir haben kürzlich noch ein Eames hat so spielerisch eben Spielzeug gemacht. Sehr, sehr schön. Und unter anderem einen Elefanten, vielleicht kennen Sie das auch, einen spielenden Elefanten. Und den fand ich immer so toll. Aber das war unmöglich, den zu produzieren, weil der war so teuer. Da kam die Idee, jetzt machen wir doch eine Edition draus, weil es eigentlich wie eine kleine Skulptur ist. Und dann konnte man es plötzlich machen. Und dann kam die nächste Überlegung, eigentlich könnte er jetzt auch ein Kunststoff sein. Dann arbeiten wir mit dem Eames Office, mit seiner, sagen, jetzt machen wir das doch in Kunststoff. Das ist ein richtiges Spielzeug. Also bei Bouvet findet man immer wieder, bei Eames findet man immer wieder etwas. Bei Bouvet wahrscheinlich auch. Aber sonst finde ich Reedition eigentlich eher eine uninteressante Aktivität gegenüber dem Schaffen von Neuem.
Aber gibt es für Sie noch interessante Designer, die für Sie in Frage kämen?
Gibt es interessante?
Ja, für Sie noch interessante Designer.
Dann müssen Sie nur unseren Katalog anschauen, dann sehen Sie ja, welche ich interessant finde. Also, oder wollen Sie jetzt irgendeinen Tipp über...
Nein, grundsätzlich
gibt's, noch. Gibt es noch irgendwie... Ich kenne ja nicht alle. Ja. Logisch, aber die meisten, die wir jetzt interessant finden, sind etwa in unserem Katalog oder arbeiten jetzt zusammen mit unseren neuen Dingen.
Aber darf ich noch mal nachhaken? Ich glaube,
oder habe ich die Frage falsch?
Nein, kann? Schon, aber deine Frage war noch, wie weit man im Grunde Klassiker herbeisammeln oder herbeistützen kann, so etwas. Also ob ein Klassiker... Ob ein Klassiker ein Potenzial wirklich einfach da ist und das ist so, oder ob jetzt zum Beispiel Ihre Tätigkeit auch in Bezug auf die Eames,
also sagen wir,
auf die Eames-Reihe also, beispielsweise, ob das.
Auch die Klassiker brauchen eine gewisse Unterstützung, einfach damit sie sichtbar werden. Aber sie haben eine Selbst, also es ist wirklich Survival of the Fittest. Aber wenn jetzt ein ganz ungünstiges Klima herrscht, sagen wir jetzt mal biologisch, wie in Frankreich für Bouvet, dann kann sich dieser Fittest nicht durchsetzen, da muss er gepflegt werden. Und insofern ist natürlich die Begleitung von Klassikern, Ausstellungen, Bücher dazu, das hilft natürlich. Aber man kann nicht einen Klassiker machen, man kann ihn nur unterstützen. Also man kann nicht so einen mittelmäßigen durch intelligente Kommunikation jetzt plötzlich was Außerordentliches machen. Das ist unmöglich. Ja, man kann das Außerordentliche länger am Leben halten, mehr verbreiten, als wenn man es nicht pflegt. Das auf jeden Fall.
Simon?
Zu den Reeditionen. Und zwar haben wir diesen hübschen Elefanten von Eames. Und das war ja eigentlich also, ein Experiment von Eames eben mit dem Buchholz und ich glaube für eine Messe. Und ich habe einen zweijährigen Sohn und ich habe mir jetzt, geht auch im Lynch schon länger an einem Geschäft vorbei und wollte eigentlich für meinen Sohn kaufen, bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn kaufen soll, weil mir einfach nicht klar ist, ob das schon im Sinne von Eames ist, denen explizit Kundschaft zu machen, weil eigentlich diese Re-Edition in Buchholz finde ich
ja. Die war die Edition, ja. Also das ist ja eine schwierige Frage. Was würde, what would Charles say?
Ich mache das jetzt von Ihrer Antwort abhängig, ob ich ihn kaufen würde.
Gute Frage. Sie, also, da ist natürlich eine Frage. Wir haben zum Beispiel an dem Stuhl, auf dem Sie sitzen, dem Kunststoffstuhl von Ihms, haben wir in ein neues Material umgesetzt, weil diese Verbindung von Polyester und Fiberglas ökologisch absolut unakzeptabel ist. Jetzt hätten wir den Stuhl entweder sterben lassen können, was wir übrigens mehrere Jahre haben, dann nicht mehr produziert, oder ihn in einem neuen Material denken. Und das hat gewisse Konsequenzen und das braucht eine gewisse Interpretation. Jetzt habe ich einfach die, vielleicht nennen Sie das Arroganz, oder ich habe die Sicherheit, oder fast Sicherheit zu sagen, Ihms würde, wenn es die Möglichkeit gäbe, ein Objekt von ihm preiswerter, ökologisch sinnvoller zu machen und dass er das machen würde. Und da braucht es eine gewisse Interpretation, die aber, also sagen wir, von uns sehr ernsthaft gemacht wird. Natürlich ist alles auch Business, aber ich würde nie etwas von Ihms in dieser Seite interpretieren, wenn ich nicht ein hohes Maß an Sicherheit und auch die Abstimmung mit der Ihms-Familie hätte, dass das richtig ist. Das wird immer mit dem Enkel von Ihms erarbeitet. Und zum Beispiel bei einem Kunststoffstuhl gab es spätere Stühle von Ihms, wo er gewisse Dinge, Änderungen gemacht hatte auf einen neuen Kunststoff hin. Und diese haben wir dann wieder in den Stuhl integriert. Das war wie ein Ihms-Gedanke entsprechend. Jetzt natürlich kann irgendein Purist kommen und sagen, hey, das, ihr könnt sagen, das hätte wahrscheinlich ihm so gemacht, aber ihr wisst es ja nicht. Und man dürfte nie etwas machen. Dann würde dieser Stuhl, auf dem Sie sitzen, den gäbe es jetzt nicht mehr. Das fände ich ökonomisch für uns nicht so angenehm, aber ich fände es auch nicht gut, wenn es ihn nicht mehr gäbe, weil es ein guter Stuhl ist. Insofern, jetzt auf Ihre Frage zu kommen. Wenn die Ihms wollten, dass der Traum von Ihms, denn Ihms war, dass die Dinge unters Volk kommen. Und Ihms war nicht ein elitärer Designer, oder Charles und Ray. Und sie mussten diese Produktion, das gab ja auch diese Kinderstühle, die wurden ganz am Anfang, das war der allererste Stuhl von Ihms, war dieser kleine Kinderstuhl, die wurden halt in ganz kleinen Editionen gemacht, dann waren sie einfach zu teuer und wurden aufgegeben. Wenn es die Möglichkeit gäbe, das in einem heutigen Material zu machen und dieses Material keine Vergewaltigung bedeutet, weil das in den gleichen Dimensionen gemacht werden kann, glaube ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Ihms das gemacht hätten. Aber sicher weiß man es nicht. Mehr kann ich Ihnen nicht dazu sagen.
Ja, sicher, jetzt musst du.
Jetzt komm ich raus.
Oder du fragst den Sohn einfach, so, ob er es will oder nicht. Ja? Mikro?
Die Erfahrung vertriebstechnisch ist, den Nutzer testen zu lassen, ob es reif ist in dieser Ausführung. Und ich lade dich herzlich ein. Du weißt wo. Bring deinen Sohn mit und der soll es probieren. Einen Tag, zwei Tage, drei Wochen. Ich kann es nur von der eigenen Tochter sagen.
Der war zu schnell.
Er hat rosa sein müssen, morgen soll er gelb sein. Jetzt sind es halt zwei zu Hause im Kinderzimmer. Und sie freuen sich mit Egon Eiermann. Und das ist es.
Also ich habe zwei Fragen. Eine Frage ist designgeschichtlich. Also sehen Sie sich in der Tradition philosophisch vom Bauhaus, dass er versucht hat, sozusagen der industriellen Fertigung eine schöne Form zu geben, sei es in der Architektur oder sei es im Design. Das ist sozusagen die erste Frage. Meine zweite Frage ist die, es gibt ja sozusagen, wir haben jetzt eine permanente globale Diskussion über Ökologie, über gesellschaftliche Entwicklung, über die Ressourcen unseres Erdballs. Gleichzeitig haben wir sozusagen die Krise des Kapitals, wenn man so will. Arbeiten Sie bei Vitra sozusagen zum Beispiel in einem Think Tank an diesen Fragestellungen. Also wir haben eine Ressourcenknappheit, die sich ergeben wird in den nächsten 50 Jahren. Es gibt Studien, dass zum Beispiel die Atomkraft, also die Uranvorkommen in den nächsten 50 Jahren zu Ende gehen. Politisch gibt es so gut wie keine Antworten, weil die Verschrottungsprämie sozusagen beim deutschen Auto, man baut wieder dasselbe Auto. Gibt es da Denkansätze bei Vitra, sozusagen diese Überlegungen, die ja sehr global sind, sozusagen mit einzubeziehen?
Also, wir sind ein kleines Möbelunternehmen und ich kann vieles global träumen und habe natürlich auch meine Fantasien und so weiter, aber ich meine, wir sind nicht in der Dimension oder in der und haben auch nicht die Kapazität, zu großen gesellschaftlichen Dingen etwas zu sagen. Also das kann ich als Privatmensch, kann ich eigentlich eine Meinung äußern, aber als kleines Unternehmen, ich meine, in den Think Tank zu etablieren, der nun die Weltfragen angeht, das ist einfach nicht drin. Dass man sich natürlich, jeder, der produziert, macht sich natürlich Gedanken über, wie das gehen soll, nicht? Und ich meine, die Antwort, die einfache Antwort ist eben, dass der Kapitalismus nur funktioniert, wenn es Wachstum gibt. Das ist einfach ein System, das nun mit dieser Dynamik verbunden ist. Und wenn diese Dynamik nicht da ist, gibt es keinen Kapitalismus, was vielleicht gar nicht schlimm wäre. Aber man muss dann überlegen, was es dann gäbe. Und wenn das Wachstum eben als Notwendigkeit ist, muss es ein qualitatives Wachstum sein. Das heißt, ein Wachstum, was ja in Deutschland zum Beispiel schon der Fall ist, dass sie mit weniger Energie höherwertige Produkte machen. Also wir machen nicht mehr Produkte, aber höherwertige. Und das ist an mich das Thema, wenn der Kapitalismus beherzigt sozusagen, dann kann er überleben und sonst passieren all die schrecklichen Dinge, die wir kennen. Aber eben als Privatmensch kann man da ein bisschen dilettieren, aber nichts wirklich dazu sagen. Zu der ersten Frage, klar, also die Bauhaus oder eigentlich noch früher 1907, dann mit der Gründung des Werkbunds, das war nicht das ist der Beginn dieser Überlegung, dass Industrie, der Reformbewegung, dass Industrie, Künstler, Architekten sozusagen zusammenkommen und eine Reform der materiellen Welt schaffen. Und das war ja nicht die Hoffnung, dass man auch eigentlich eine ganz neue Gesellschaft daraus entsteht. Diese Hoffnung oder auch eine ganz andere soziale Beziehungen, das lag im Werkbund zugrunde und das ist natürlich nicht in der Form eingetroffen. Und es sind immer nur Teile aus dieser Geschichte. Aber sagen wir, diese Vorstellung, dass dem Künstler damals, aber Künstler, Architekten und Industrie, dass die so eine Verbindung schaffen und an einer anderen Materialisierung zu haben, das ist sicher jede Design-Company lebt davon.
Die Thesen haben mich eigentlich an das Bauhaus erinnert auch, die Sie vorgetragen haben.
Sagen Sie nochmal, bitte.
Die Thesen sind sozusagen für mich in der Tradition auch des Bauhauses.
Ja, also alle, die im Design, das ist die wirklich, das sind so die Lehren, nicht, die natürlich alle haben, nicht, wenn sie da jede Design Company oder.
Und ich habe vor einiger Zeit zwar eine kleine, aber sehr gute Ausstellung von Prové gesehen. Und ich kenne also sozusagen mindestens flüchtig sozusagen die architektonischen Ansätze, die ja aus dem heraus entstanden sind, dass sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg so Wohnungsnot war. Und da genau eine Verbindung war zwischen einer wirklich sehr, sehr präzisen Gestaltung, die ökonomisch auch und ökologisch oder ökonomisch vor allem sehr, sehr gut war. Und ich denke mir, das sozusagen eigentlich ein gedankliches Gut oder eine Erarbeitung hier, die in vielen Fällen einsetzbar wäre, sei das in Erdbebengebieten oder sei das in anderen Dingen. Und das ist genau in der Situation entstanden, wo der Bedarf war. Und Prové hat ja wunderbar reagiert mit diesen zusammensteckbaren Bauten, wo man innerhalb eigentlich kurzer Zeit wunderbare Einzelhäuser oder Schulen oder öffentlichen Gebäude bauen kann, die auch vom Preislichen her sehr, sehr günstig sind. Und da steckt eigentlich hohes Kapital drin, würde ich jetzt sozusagen so Profi direkt angesprochen sehen.
Also das sind sicher auch viele Ansätze, die das industrialisierte Bauen, das ist ja ein Traum, den auch Eames hatte. Und das sind eigentlich, das ist nie voll eingelöst worden. Ja. Also das ist,
ist immer noch sehr konventionell. Man muss es sehen, sozusagen, wenn Sie haben gesprochen von IKEA, wir haben hier sozusagen die diversesten Bauhäuser in Österreich, die dann vom Gartenhaus bis zu den Fenstern, zu den Türen sozusagen alles liefern. Und hier wird, würde ich mal sagen, 90-95% eingekauft. Das heißt, unsere Umwelt sieht so aus, wie sozusagen der Kunstsammler Estl sozusagen es entwickeln lässt und mittlerweile nicht nur in Österreich, sondern auch in Osteuropa die Dinge breitflächigst verkauft. Und das sind eigentlich die Gestalter unserer Umwelt, das ist sozusagen das Faktum. Ne? Und man könnte, die Frage ist, warum nicht ein Brouwer oder solche Dinge nicht wirklich in die Breite gehen könnten und sozusagen den Traum des Einfamilienhaus und des Häuselbaus sozusagen auch in einer sinnvollen Weise umsetzt. Ja. Und das ist die Problematik. Also wir haben sehr gute Architekten, wir haben sehr gute Designer. Was wirklich passiert, ist, dass 97% sozusagen im Bauhaus eingekauft wird, wo man dann vielleicht sagen kann, es ist teuer gekauft, weil diese Dinge schlecht produziert sind, im ersten Moment nicht teuer aussehen, also nur auch nicht teuer sind und dann trotzdem nach einigen Jahren wieder kaputt sind. Und dann ökologisch auch eine Katastrophe sind, wenn nicht viel Müll entsteht. Und das ist sozusagen unsere reale de facto Situation. Das Ganze hat man in der Architektur gedoppelt. Also es gibt sozusagen so gut wie keine Konzepte sozusagen des Bauens, gerade am Land, wo nicht eine Zerhütterung stattfindet, sondern eine verdichtete Bauweise zum Beispiel. Also das sind alles Konzepte, die sich nicht oder so langsam in die Realität umsetzen. Und das ist sozusagen eine kurze Situationsanalyse.
Darf ich nochmal zu deiner ersten Frage zurückkommen? Ist es denn nicht ein moderner Beitrag in der modernen Welt, ein ökologischer Beitrag, Möbel zu produzieren, die von vornherein viel länger halten und dieses Konzept eigentlich die ganze Zeit schon modern war? Das ist eigentlich ein moderner Beitrag von vornherein.
Ja, so sehe ich das auch. Also das sozusagen auch Sinn macht. Für mich ist eben die Fragestellung, warum setzt sich so wirklich tolle Entwicklungen, die zum Beispiel Brouwer gemacht hat, warum setzen sich diese Dinge nicht durch?
Also das wäre jetzt eine wirklich interessante Diskussion, wo es ein paar Leute bräuchte, die mehr darüber wissen. Also sagen wir über die, warum das industrialisierte Bauen, warum Bauen wahrscheinlich so eine alte Geschichte ist, dass sie so individuell sein will. Also sagen wir in Ländern, ich war jetzt gerade letzte Woche in Indien und da gibt es neue Städte und da wird dann, zwar nicht industriell in dem Sinn, aber dort werden neue Typologien von Häusern dann geschaffen, die in der Multiplikation sind und die wahnsinnig günstig sind und das ist nämlich hochinteressant und auch die Idee haben, dass die Leute dann selber ausbauen. Also dass man sozusagen wie eine Infrastruktur sozusagen schafft und dann jeder macht und was dann auch für Vielfalt sorgt, jeder macht es dann selber fertig. Da kommt was raus, was ich viel interessanter finde als eben in diesen bei uns ist es dann schon wieder so kodifiziert, dass es dann dass dann diese langweilige Einheitsgeschichte entsteht. Und dort ist nicht jedes Haus wieder anders, weil jedes Bedürfnis anders ist und jeder findet wieder ein anderes Material. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine Begriffswelt, die jemand im Geiste mehr weiß als jetzt. Also ich hätte da kann jetzt da nichts dazu sagen. Vielleicht gibt es jemanden, oder vielleicht Sie haben dazu Erfahrungen in dieser Richtung, oder Sie, maybe you know more about industrialized building and why in the end it has not succeeded after such great examples as Eames and Puwe.
Yeah, but I think nowadays in other worlds there are architects doing new projects, social housing systems. I think
it's more interesting there.
More and more architects are thinking about that in South America, North America,
in Chile. Ja. Ich arbeite mit einem Architekten, Alejandro Aravena. Mhm. Den finde ich sehr gut. Die machen tausende von Häusern. Mhm. Also das sind, aber die Häuser kosten dann, ich weiß nicht, $2000 oder irgend sowas. Ne? Also unglaublich, wie das geht. Ne? Und die Leute machen selber fertig. Die stellen dann nur einen Basisblock hin. Und auch immer nur die Hälfte, sodass man das über die Jahre dann anbauen kann. So, das finde ich alles so viel interessanter, als was bei uns passiert. Aber warum es bei uns nicht anders passiert, das ist schwer zu sagen.
Darüber noch eine Frage, oder habe ich es falsch gesehen? Ich hätte noch eine Frage, die ganz anders ist und anknüpft an etwas vom Nachmittag. Konstantin hat über die Entwicklung von JR1 gesprochen und wie lange das geht und so die Ungewissheit von, ob jetzt das ankommt oder nicht. Und Sie haben vorhin erwähnt, dass eigentlich viel das Leben aus vielen Flops besteht. Jetzt ist eigentlich in der ganzen Entwicklung, wenn ein Produkt, wenn Vitra oder sonst jemand ein Produkt, aber jetzt in Ihrem Fall ein Produkt auf den Markt bringt, werden Sie dann davon überrascht in der Regel, dass es nicht so gut ist oder ein Flop ist? Oder ist es so, dass man das im Grunde irgendwann mal merkt, aber halt doch nicht mehr zurück kann, weil die Investition schon getätigt ist? Oder überrascht Sie das Leben, indem es nicht annimmt, was Sie und der Designer und die Designerin zusammen sich ausgedacht haben?
Also es gibt beides. Also manchmal hat man nicht schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl und denkt, ist das eigentlich so gut? Aber oft ist man wirklich überrascht. Und oft, also ich sehe auch Dinge, die wir früher gemacht haben, ich denke, wie konnten wir nur? Ich meine, das gibt's auch, wir haben das nicht gemerkt. Das geht ja gar nicht. Und darum gibt es eben so viele. Also ich glaube, wenn man sicher ist, dann macht man etwas, was es schon gibt. Dann ist die eine Sicherheit. Wenn man was Neues macht, ist man wirklich unsicher. Und hat man halt dann auch diese. Und nachher versteht man, warum es kein Erfolg war. Aber im Moment versteht man es eben halt nicht voll. Und
jetzt nehme ich mal an, dass Sie da keine Beispiele nennen wollen und können, aber umgekehrt kann man vielleicht, gab es Produkte, wo Sie das Gefühl gehabt haben, also wo Sie positiv überrascht wurden.
Also sagen wir, die ganze Arbeit, wir haben vorher über Martin van Severen gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das darf auch irgendwie auf in dem Ding. Also, als wir mit Martin van Severen gearbeitet haben, dachte ich, das gefällt mir sehr gut, aber das wird sicher kein Erfolg. Weil es zu, was ist es eigentlich? Ich meine, das ist dieses, ich meine, das ist generell etwas. Die besten Designer machen Dinge, die selbstverständlich sind. Da können Sie sagen, aber wenn sie selbstverständlich sind, dann sind sie doch auch gar nicht eigen, weil das Selbstverständliche ist ja das, eigentlich was jeder eben machen würde. Aber das Interessante ist eben, dass Sie ein Eames oder ein Bouwer, obwohl Sie die Sprache der Notwendigkeit sprechen, es hat alles Sinn bei Eames. Es ist überhaupt keine Willkür, aber trotzdem merken Sie sofort, ob es ein Eames oder ein Bouwer ist. Das ist das Erstaunliche. Bei Martin war es, die Dinge waren so einfach, dass man sich einfach nicht so recht vorstellen konnte, dass das viele Leute interessant finden. Aber das wurde ein richtiger kommerzieller Erfolg. Also da war das eindeutig eine sehr positive Überraschung. Oder sagen wir auch, als wir mit den Bulex anfingen, ein Bürosystem Join zu machen, dachte ich, ja, das ist jetzt so ein paar Leute werden das, ein paar Werbeagenturen werden das vielleicht einsetzen, aber das ist kein Produkt für den größeren Markt. Und das ist, es ist einfacher, über die Erfolge zu reden, jetzt als über die Flops.
Eben.
Also ist, glaube ich, jetzt niemand gerade dabei, jetzt von unseren, wo ich gerade über den Flop reden müsste. Also mit dem Alfredo ein Almost-Flop, den wir dann noch verhindert haben, gell? Also das ist jetzt ein gutes Beispiel. Nein, das ist ein wirklich interessantes Beispiel, weil wir sehr, sehr weit gingen in einer Entwicklung und lange gearbeitet haben, Alfredo Haberle mit viel Einsatz, wir viele Prototypen gebaut und so weiter und irgendwie am Schluss vielleicht sagst du, sind wir beide, es ist gut, aber es ist nicht gut genug.
Nein, es war 2 Jahre Arbeit und wir haben extrem gut alle von beiden Seiten, denke ich, unsere Hausaufgaben gemacht. Es war, aber irgendwann habe ich, das brauchte enorm Mut, am Rot zu sein, ich würde das Werkzeug nicht freigeben, ich würde den Stuhl nicht herstellen. Und dann hast du gesagt, ja, ich hatte das gleiche Gefühl. Wir waren beide so erleichtert.
Ja, so.
Ja, weil das ist so, man braucht wirklich Mut. Ja, jemand jetzt in den Rolf einfach zu sagen, du, das stimmt etwas nicht, weil es ja negativ, ja, für mich, oder? Aber eigentlich war das das Gegenteil. Also es war eigentlich Schätzung gegenseitig, dass wir so offen reden können. Und ich glaube, alle Designer, die mit dir arbeiten, die sind alle so, also so offen. Und das muss man so sagen.
So the chair is now in the same closet as your hanger? Or?
No. Und dann haben wir jetzt mit einem neuen Projekt gestartet und das ging umso schneller. Also
manchmal hat es zu tun mit einer Fragestellung, die in sich einen Widerspruch enthält, den man aber nicht erkennt. Und das Objekt scheitert, indem es unseren eigenen analytischen Fehler sozusagen austrägt. Und sagen wir, in unserem Fall wollen wir etwas, was sowohl kollektiv als individuell, wir wollten etwas, was zu viel können sollte. Und am Schluss war es weder das eine noch das andere. Aber der Fehler war nicht, dass wir nicht gut gearbeitet haben. Der Fehler war, dass wir die Fragestellung nicht gut definiert hatten. Oder etwas machten, was es einfach, wir wollten das eine und das Gegenteil gleichzeitig. Und das konnte es nachher nicht erfüllen. Und da konnte man basteln und machen und tun, wie man wollte. Der innere Widerspruch war weiterhin da und der hat es verhindert, dass man was Gescheites machen konnte. Leider.
Was wollten Sie? Ja? Kommt gerade das Mikro.
Sie haben zuerst von so etwas wie Designbewusstsein oder sowas Ähnlichem gesprochen. Wie schaut es denn da jetzt auch als Frage an Sie als Unternehmer aus in Ihrer Firma mit Ihren Mitarbeitern aus? Wie sehen die Mitarbeiter die Produkte? Wie stehen Sie dazu, nachdem Sie vielleicht nicht alle so ein Stück zu Hause haben werden?
Gut, also
wie ist so die generelle Meinung dazu?
Ich gebe mal so, was der Wunsch wäre und dann vielleicht, was die Realität ist. Also eigentlich würde ich gerne eine Company sehen, wo alle mitdenken. Denn dass der Chef irgendwie mit den Designern irgendwo zusammensitzt und das ist der einfache Part. Das Interessante wäre ja, wenn alle angesteckt wären. Und sagen wir, jeder, also Kreativität wird ja so eigentlich gewissen Berufen zugeordnet, nicht? Oder auch die Kreative, wie heißt dieses Buch in Holland, wie das The Creative Class, oder also irgendwie, das sind die. Ich meine, der Traum, die Utopie ist nicht, dass jeder kreativ ist, so wie Beuys sagt, jeder ist ein Künstler. Und man möchte sich eine Design Company vorstellen, wo alle mitschwingen, mitdenken und jeder in seinem Bereich sozusagen nach seinen Möglichkeiten dazu beiträgt. Ist das so jetzt? Sagen wir, es ist nämlich nicht so. Aber was ich erlebe jedenfalls, ist, dass es doch etwas Ansteckendes hat. Also, und das hat natürlich auch mit der Selektion zu tun. Also ein Unternehmen, sagen wir jetzt mal, was auch gewisse kulturellen Aspekte, kulturelle bietet, ist für gewisse Leute einfach attraktiver. Und dann hat man natürlich schon eine Auswahl wieder. Und das sind dann Leute, die eher mitschwingen können oder mitsingen können. Und es bleiben immer ein paar unmusikalische natürlich. Aber das Schöne ist ja, wenn auch ein Buchhalter mitsingt. Und bis zu einem gewissen Grad ist das gelungen. Also es nehmen alle teil daran. Nicht jeder kann mich dazu so richtig beitragen. Aber es ist eine andere Company, als ich sie jetzt sehe. Es sind andere Leute, als wenn ich zu Novartis gehe. Was eine andere Superkultur, keine Frage, aber es sind andere Leute und ich glaube, am Schluss ist es etwas Ansteckendes und mit der Zeit bleiben natürlich auch die, die da eher ansprechbar sind und die anderen sind dann mit der Zeit nicht mehr da. Die Gefahr im Design kommt ist immer, dass dann das sozusagen delegiert wird an die einen, da kommen wir wieder mit dem, warum die Companies oft so kurzlebig sind, an den einen, der dann alle Entscheidungen macht. Und sagen wir, meine jetzt interessante Aufgabe ist, mehr Leute in diese Entscheidungen einzubeziehen. Und vielleicht haben wir einfach Glück gehabt, aber es ist dann nicht ziemlich gut gelungen, dass jetzt andere Leute auch Design und sagen wir, Partner jetzt für Konstantin oder für Alfredo sind, bin es hauptsächlich nicht mehr ich, sondern sind andere und das funktioniert also. Insofern hat es auch verbreiten lassen, muss man so sagen. War das Ihre Frage? War das eine Antwort?
Auch in diese Richtung, dass die Mitarbeiter, wenn sie zumindest die Begeisterung teilen, die auch nach außen weitergeben. Um das auch diesen Vorurteilen, wie Sie zuerst auch zitiert haben, ein bisschen entgegenzuwirken, was Design und Preis angeht und ähnlichen Dingen.
Ja, so genau kann ich es persönlich nicht beobachten, aber ich glaube schon, ja. Ich meine, was sind eure Eindrücke, Fred oder Konstantin oder ach, ich weiß nicht, was habt ihr für Eindrücke dann? Geht das weiter? Oder?
Also ich denke, es ist dort ein Aufbau eben mit dieser Frage, wer führt später die Firma? Ich denke, du machst jetzt Schritte und ziehst dich zurück. Ich meine, das hast du schon vor 10 Jahren schon mal gemacht und dann kam eine Krise und dann bist du zurückgekommen. Und nein, also ich meine es jetzt nicht witzig oder so. Und ich denke, du bist auf diesem Weg, einfach loszulassen und
absolut,
diese
jungen
Leute aufzubauen und die eigenen Kompetenzen zu haben. Ich meine, dasselbe passiert im Museum für Gestaltung auch, als Martin gegangen ist. Also, das kann man vielleicht verhindern, wenn man es einfach sorgfältig früh anfängt.
Ja, ich kann wenig dazu sagen, weil ich kenne die Firma eigentlich nur so, wie sie jetzt ist. Seit 2 Jahren arbeiten wir zusammen und seitdem haben wir hauptsächlich mit Eckhard Meise zu tun und seinem Team. Also das sind die Nachfolge antreten und natürlich ist das immer noch Vitra, also gar keine Frage, aber natürlich ist es auch anders als vor 15 oder 20 Jahren es gewesen sein muss, das ist ganz natürlich und ich glaube, diese Kurzlebigkeit, die Sie angesprochen haben, die ist total spannend. Also ich erlebe das auch mit anderen Kunden, für die wir arbeiten, die vielfach Familienunternehmen sind, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet haben und da gibt es eben genau jetzt diese Generationsablöse, die oftmals oder sogar meistens nicht funktioniert und das ist dann entweder schade und diese Firmen, großartige Firmen, gehen tatsächlich verloren oder man hat Glück und es gibt da den Sohn oder den Enkel oder den Schwiegersohn, die das weiterführen. Oder es gibt einfach, es macht Platz für ganz neue Firmen. Und so, ich glaube, es ist ein dynamisches System, was wir alle, was uns allen bewusst ist und was wir alle akzeptieren.
Wenn keine Fragen sind, dann habe ich eine letzte ganz private, weil es mich interessiert. Gibt es Designer, mit denen Sie gerne zusammengearbeitet hätten und es nicht dazu gekommen ist?
Also zum Beispiel hätte ich gerne früher mit Konstantin Grigic gearbeitet, zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen spät. für mich, weil ich nicht mehr ganz so engagiert bin, aber und auch mit Alfredo nicht, das ist auch noch, das geht ein bisschen länger jetzt, aber vielleicht hätte man, aber sonst eigentlich, also sagen wir, so eine kleine Company kann ich nicht mit 100 Leuten arbeiten. Und es ist ja eine Liebesbeziehung. Und man kann euch, also man ist natürlich nicht monogam, aber man kann ja auch nicht irgendwie 20 Liebesbeziehungen gleichzeitig unterhalten. Und insofern ist es so eigentlich eine intensive persönliche Geschichte, dass man gar nicht, also vielleicht wenn man wahnsinnig potent ist, nicht ist das was anderes. Aber also ich denke, das ist eigentlich toll, dass man jetzt mit 4, 5 Leuten eine enge Beziehung haben kann. Mit mehr wäre es gar nicht möglich, nicht? Und insofern überlege ich mir das nicht einmal. Natürlich gibt es irgend, also mal jemanden wie Antonio Citero, mit dem ich jetzt seit 24 Jahren, glaube ich, oder 25 arbeite. Und da gibt es einen anderen, der ähnlich arbeitet. Aber warum soll ich mit dem, den ich so eine tolle Beziehung habe, warum soll ich jetzt mit jemandem arbeiten, der ähnlich arbeitet, wenn ich sozusagen bei meiner eigenen Partnerin oder Partner haben kann, nicht? Also warum eigentlich? Und insofern finde ich es, mit wenigen intensiv zu arbeiten, viel, viel besser als, also wir haben auch Beziehungen dann, die einfach nicht aufgehen. Oder es gibt Leute, die sind so, sagen wir, auf sich selber bezogen, sagen wir, ein Ronarad. Von Zeit zu Zeit kann man da mal was zusammen machen, aber das ist, er ist Ronarad und eigentlich gibt es keine anderen, da gibt es nichts daneben. Also es gibt solche Leute, oder? Einen Moment habe ich mal kurz mit Starkau gearbeitet, aber das geht auch nicht für uns. Das geht nicht. Und dann gibt es dann eben Jasper Morrison oder Meda, Citel, einfach das sind so lange, lange Beziehungen, man kennt sich so gut und das gehört dazu. Also es gehört dazu, dass man ein wahnsinniges Vertrauen hat, dass man Flops durchstehen kann. Denn der Flop für die Company ist schlimm, aber für den Designer ist es viel schlimmer. Denn die Company, der Designer hat ja nur seine Zeit sozusagen. Und wenn er 2 Jahre an etwas arbeitet, oder Alfredo an diesem Stuhl, und das kommt nichts raus. Und also wir arbeiten auf Lizenzbasis. Das heißt, wir sind gemeinsam Unternehmer. Wenn es ein Erfolg ist, partizipieren beide. Wenn es ein Flop ist, partizipieren beide nicht. Da hat der Designer nichts davon. Also das Schlimmste ist eigentlich, die Zeit des Designers falsch zu beanspruchen. Und je mehr Beziehungen man hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Nein, eigentlich bedauern in dem Sinn nicht. Ich wüsste jetzt nicht jemanden, der sagt, oh, das wäre es gewesen.
Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort mit den Flops und der Schwierigkeit, das mit den Erfolgen in eine Balance zu bringen, aber Ihnen ist gelungen. Vielen Dank für den Abend. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Gut. Dankeschön. Schönen Abend noch.